Ich darf also heute von dieser Stelle aus wieder zu euch sprechen und euch noch einmal nachträglich sehr herzlich begrüßen. Es ist immer schön, hier herunterzufahren, egal welches Wetter. Noch haben mich die Straßen- und Witterungsverhältnisse nicht davon abgehalten, hier anzukommen. Lasst mich eben zu Beginn beten. Herr, wir sagen dir so sehr Dank, dass wir dein Wort haben, das uns belebt, aus dem wir dich und durch das wir dich erkannt haben und noch viel mehr dich weiterhin erkennen dürfen, das uns trägt, das uns hilft, uns unser Leben zu führen und uns immer wieder zeigt, wie groß und wunderbar du bist. Ja, Herr, das bitte ich dich, dass du das uns auch heute ganz groß machst. Ich möchte dir danken dafür, dass wir solche Dinge jetzt miteinander bedenken und überlegen dürfen, und möchte dich um deine Gnade und deinen Segen bitten, dass du mir hilfst, dieses Wort in rechter Weise auszulegen und dass du den Zuhörern ein Herz schenkst, dass sie aufnehmen können, was ich zu sagen habe, sondern was du uns sagst. Ja, Herr, darum bitte ich dich. Amen. Amen. Wenn ihr euch erinnert, wir haben für relativ lange Zeit uns mit dem Hebräerbrief beschäftigt und danach mit dem Titusbrief und vor allen Dingen auch da den Ältestendienst behandelt. Und so wird jetzt eine neue Predigtreihe beginnen, und die das Hauptthema hat: unsere Stellung als Gläubige in Christus. Und dieses Thema ist orientiert an diesem Wort im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, wo es heißt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und wir wollen also in einer Reihe von Predigten einfach uns deutlich machen, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Das heißt, was es heißt, in Christus zu sein. Und einer der ersten Themen wird eben sein, was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein. Damit werde ich heute beginnen. Es werden dann weitere Themen folgen. Und zwar wollen wir aus der Schrift uns verdeutlichen, was es heißt, dass ich teuer erkauft und erlöst bin und damit aus dem Gericht genommen bin, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, dass ich Salz und Licht der Welt bin, dass ich ein Zeuge von Jesus Christus bin und ein Botschafter der Versöhnung Gottes. Das ist also eine kleine Auswahl von Themen, die einfach das entfalten sollen, dieses große und wichtige Wort unserer Stellung in Jesus Christus. Und ich möchte eben heute näher darauf eingehen, über die Bedeutung davon, dass wir Kind Gottes sind, was das eigentlich im Grunde genommen heißt. Lasst mich mit einem ganz einfachen Beispiel aus unserem irdischen Leben beginnen. Wenn sich ein Nachwuchs in einem Königshaus ankündigt, und es gibt ja noch Königshäuser in Europa, in England gibt es eine Königin und in Holland gibt es schon Dänemark und Spanien, nicht? Da gibt es überall noch Könige, die zwar nur eine repräsentative Funktion haben, aber sie haben doch eine Bedeutung. Also wenn sich dort ein Nachwuchs ankündigt, so wird damit in der Bevölkerung dieses Landes sicher eine gewisse, vielleicht auch große Erwartung ausgelöst. Was wird das werden mit seinem Mädchen? Wird es ein Nachfolger sein? Und wenn dann die Geburt offiziell verkündet wird, dann wird doch sicher diese Nachricht mit großer Freude, in manchen Teilen sogar mit großem Jubel aufgenommen werden. Also es wird wirklich gefeiert werden. Es ist eine Prinzessin, ein Prinz auf die Welt gekommen. Das ist also nur ein Anknüpfungspunkt zu unseren Erfahrungen, die wir hier manchmal so am Rande mitbekommen. Aber denk nur, um wie viel größer der Jubel im Himmel sein muss, wenn in die Familie Gottes ein weiteres Kind hineingeboren wird. Und Jesus erzählt von dieser Freude im Himmel, von der Freude der Engel, als er das Gleichnis vom verlorenen Schaf oder von der verlorenen Drachme bringt. Und dann gibt es noch ein sehr, sehr wunderbares Beispiel, nämlich dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater. Und da ist so berührend dieser Moment, als dieser verlorene Sohn zurückkommt. Der Vater, der seinen heimkehrenden Sohn umarmt, sagt, im Lukas 15 lesen wir das, Vers 24, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und er hat ein Fest gemacht. Sein Bruder war zwar nicht so begeistert davon, aber der Vater hat ein Fest gemacht aus Freude, dass dieser Sohn, und hören wir genau, der tot war, der war gar nicht mehr richtig sein Sohn, aber er ist wieder lebendig geworden. Er gehörte wieder dazu. Wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, sind Kinder Gottes. Und wir sind es, wie die Schrift sagt, durch eine Geburt geworden, nämlich indem wir von Neuem geboren wurden. Und das habt ihr sicher alle vor Augen, diese Verse im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Ab Vers 11 heißt es, er, nämlich Jesus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jesus verdeutlicht später im Gespräch, in diesem berühmten Gespräch mit dem Nikodemus, der da in der Nacht kommt, Jesus verdeutlicht diesem Nikodemus, wie diese Neugeburt oder dieses Wiedergeborensein aus Gott zu verstehen ist. Zunächst möchte ich aber hier auf eine gewisse Analogie zu unserer natürlichen Geburt hinweisen. Nicht umsonst werden diese Worte wie neugeboren oder wiedergeboren. Es hat etwas mit Geburt zu tun. Nämlich, ich möchte uns daran erinnern, dass diese Eltern-Kind-Beziehung etwas ist, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Wenn ein Kind geboren ist, dann ist es das Kind dieser Eltern oder dieser Mutter. Ich selbst habe 3 Kinder. Sie sind unterdessen erwachsen. Ich habe auch schon Enkelkinder. Und es ist eine Tatsache, sie bleiben meine Kinder. Auch wenn sie selbst aus irgendeinem Grund, das ist also nur ein Gedankenspiel, selbst wenn sie selbst das Gegenteil behaupten wollten, dass ich nicht der Vater bin. Man könnte ja die Urkunden vernichten, man könnte die Beziehungen abbrechen, man könnte die ganze Biografie verändern. Nein, sie bleiben meine Kinder. Da können sie nichts dran ändern und ich kann auch nichts dran ändern, wenn sie meine Kinder sind. Das ist natürlich, das muss klar sein. Und da können wir diesen Vergleich zum Reich Gottes ziehen. Dasselbe gilt auch dort. Wenn wir als Gläubige Kinder Gottes geworden sind, so bleiben wir Glieder dieser Familie Gottes, ungeachtet dessen, was wir später tun oder sagen. Entscheidend ist natürlich, ob wir wirklich Kinder Gottes sind. Das ist das Entscheidende. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wir sind es. Wir werden nicht nur als solche genannt, sondern wir sind es. Und im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 16, sagt uns Paulus, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wir stehen in dieser Familie. Natürlich, jetzt sollte schon noch einmal bewusst gemacht werden, wie und wann werden wir eigentlich Kinder Gottes? Und die Antwort ist, unsere Wieder- oder Neugeburt vollzieht sich mit dem persönlichen Glauben an Jesus Christus. Ich höre das Evangelium, ich erkenne, wer Jesus Christus ist, ich nehme ihn als meinen Herrn und Erlöser an. Das bedeutet, ich glaube an Jesus Christus. Johannes 1, Vers 12, das ich schon gelesen habe. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Oder 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus Christus ist, ist aus Gott geboren. Das ist interessant. Der Glaube wird hier im Zusammenhang gebracht mit der Tatsache, aus Gott geboren zu sein. Und im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 26, sagt Paulus, denn ihr alle seid Söhne, oder besser gesagt Kinder Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus. Da wird es noch einmal ganz klar in diesen wenigen Worten gesagt. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Kinder Gottes. Ja, wir wissen schon aus dem Gespräch mit dem Nikodemus, ich komme wieder auf diese Stelle zurück, der fragt, wie soll das passieren? Wie soll das geschehen, diese Geburt? Jesus sagt nur so viel, dass der natürliche, der irdische Mensch von Neuem geboren werden muss. In einer gewissen Weise gibt er nicht eine ausführliche Erklärung, wie es Nikodemus und wie vielleicht auch wir es erwarten würden. Aber er führt doch zwei wichtige Aspekte dieser Wiedergeburt an. Der Geist Gottes zum einen und das Wort Gottes zum anderen haben entscheidenden Anteil daran, dass jemand von Neuem geboren wird. Natürlich, ich selber bin auch beteiligt, indem ich an Jesus Christus glaube, indem ich ihn erkenne. Aber das muss zusammenwirken, der Geist Gottes zum einen und ebenso das Wort Gottes. Im Johannes Kapitel 3 von Vers 6 bis 8 heißt es, eben aus dem Gespräch mit Nikodemus, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wie das stattfindet, das übersteigt unser Verstehen. Es ist nur entscheidend, dass hier der Heilige Geist mitwirkt. Und da Apostel Petrus hat es in seinem ersten Brief, hat diese Wichtigkeit des Wortes Gottes auch darauf hingewiesen. Er sagt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Also das lebendige Wort, das hat bewirkt, dass wir wiedergeboren werden. Wie jedes Kind, das durch natürliche Geburt auf die Welt kommt, etwas Neues, etwas Einmaliges ist, so bedeutet auch die Neugeburt als Kind Gottes etwas völlig Neues. Und da haben wir diese Vers, den man sich leicht einprägen kann und der einen immer begleiten soll, aus dem zweiten Brief an die Korinther von Paulus, Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden oder auch alles ist neu geworden. Gestern habe ich wieder meine jüngste Enkeltochter in der Hand gehabt und ich habe einfach nur staunen können. Dieser kleine junge Mensch, ein Wunder. Wirklich etwas Neues. Und wenn man sich, wie wir heute wissen, wie sich einfach von der Konzeption, von der Befruchtung der Eizelle über die Schwangerschaft, über die Geburt einfach dieser Mensch heranbildet. Den gibt es nur einmal. Den gibt es nur ein einziges Mal. So wie wir selbst eine einzigartige Schöpfung sind. Jeder von uns ist schon toll. Also es ist etwas Neues. Und dieses Neue, das können wir nur so annähernd umschreiben. Aber ein paar Punkte möchte ich dazu sagen. Es bedeutet, dass wir Anteil an der göttlichen Natur haben und damit auch ewiges Leben bekommen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, und damit wird der Kind Gottes, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Göttliche Natur hat etwas mit ewigem Leben zu tun. So wie wir hier sitzen können, haben wir keinen Platz im Himmel. Wir passen schlicht und einfach dort nicht hinein. Aber durch unsere neue Natur und dadurch, dass wir auch einen neuen Leib geschenkt bekommen, dürfen wir auch dieses ewige Leben haben und in unsere neue Heimat im Himmel einnehmen. Dieses Neue bedeutet auch eine neue Schöpfung, nämlich dass der Geist Gottes in uns wohnt. Im Römerbrief, Kapitel 8, sagt uns Paulus im Vers 14, ab Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Müssen wir immer im Sinne von, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind auch mit dem Heiligen Geist versiegelt und damit auch als Eigentum Gottes gekennzeichnet. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 21 und 22 heißt es, der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Als Gläubige haben wir die großartigen Vorrechte der Kinder Gottes erhalten, von denen ich jetzt einige genannt habe. Aber über unsere Aufnahme in die Familie Gottes hinaus hat uns Jesus noch eine weitere Auszeichnung verliehen, die er uns, die wir ihn als unseren Herrn und Heiland bekennen, zuspricht. Und da komme ich jetzt auf einen zweiten Punkt zu sprechen im Zusammenhang mit dem Thema Kinder Gottes. Wir dürfen auch noch ein anderes Vorrecht in Anspruch nehmen. Wieder im Johannesevangelium, im Kapitel 15, sagt Jesus zu den Jüngern, zu den Aposteln, von Vers 12 bis 15, Kapitel 15, Vers 12 bis 15. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater hörte, euch kundgetan habe. Wenn wir von Jesus als Freunde angesprochen und aufgenommen werden, so ist das nicht nur ein Zeichen höchster Ehre für uns, sondern es drückt etwas von der tiefen, einzigartigen Beziehung aus, in die Jesus uns selbst hineinnimmt. Es ist diese außerordentliche, höchste Wertschätzung, die Jesus uns entgegenbringt. Denn aus unserer eigenen Stellung heraus könnten wir uns nur als Diener, als Knechte oder Jünger unseres Herrn und Meisters gegenüber betrachtet. So wie das Johannes der Täufer gesagt hat, ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzulösen. Und er war doch der Größte unter den Propheten, weil er den Messias angekündigt hat und ihm begegnen dürfen. Und so aus unserer Sicht heraus stehen wir immer in dieser unteren Position. Er ist unser Herr, er ist unser Meister. Und hier haben wir die ganz überraschende Feststellung, er betrachtet uns als Freunde. Was ist Freundschaft? Echte Freundschaft ist schon im menschlichen Bereich etwas Besonderes. Wir pflegen sie auch nur zu ganz bestimmten einzelnen Personen. Die Menschheit sind nicht unsere Freunde. Und alle in einer Stadt und einem Ort sind nicht unsere Freunde, wenn wir unter Freunden etwas Persönliches verstehen. Wenn ich jemandes Freund bin oder jemanden zum Freund habe, so gebe ich ihm Anteil an meinem Leben und Anteil an meinen innersten Gedanken. Und ebenso darf ich umgekehrt teilhaben an seiner ganzen Person und an seinem individuellen Wesen. Dass Menschen in echter Freundschaft verbunden sein können, das wissen wir. Haben es vielleicht oder durften es vielleicht selbst erfahren. Aber kann jemand auch als Freund Gottes gelten? Darf das jemand sagen? Ich weiß, dass ich ein Freund Gottes bin. Nämlich in dieser besonderen, nicht nur als Floskel und Verzierung, sondern dass es hier eine ganz besondere Beziehung gibt. Es ist erstaunlich, aber es ist Tatsache. Wir hören in der Bibel von einem Mann, der Freund Gottes genannt wird. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 7. Manche können sich schon denken, wer da gemeint ist. Im Alten Testament, in der 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 7, da lesen wir, hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Aber nicht nur dort lesen wir es. Jesaja, Kapitel 41, Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Und von Abraham hören wir wirklich sehr, sehr viel. Er war nicht immer der Beste. Er hat nicht immer alles in seinem Leben richtig gemacht. Aber doch wird er als Einziger, es gibt keinen anderen, als Freund Gottes bezeichnet. Und noch einmal im Neuen Testament wird dieser Hinweis auf Abraham im Jakobusbrief gebracht, im Kapitel 2, Vers 23. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Interessant, dass hier wieder der Glaube als ganz entscheidendes Moment genannt wird. Wenn also Jesus seine Jünger und damit auch uns als Freunde anspricht, dann hat es etwas mit der Glaubensbeziehung zu Jesus zu tun, die eben eine ganz persönliche ist. Eine Beziehung, die unser ganzes Leben umfassende Dimension bedeutet. Und insofern dürfen wir uns, die wir an Jesus Christus glauben, als die eigentlichen Nachkommen und Erben Abrahams betrachten. Im Galaterbrief wird dieser Gedanke von Paulus so ausgedrückt. Galater Kapitel 3, Vers 6 bis 9. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also die eigentlichen Nachkommen, das sind nicht die in der biologischen Linie stehen, das Volk Israel, so sagt Paulus hier, sondern sind die, die denselben Glauben haben wie Abraham. Und deswegen haben sie auch den Segen. Wir als Gläubige dürfen also nicht nur gewiss sein, dass wir der Kindschaft Gottes teilhaftig sind und damit für immer der Familie Gottes angehören und deren Vorrechte besitzen, sondern wir werden von Jesus selbst darin ausgezeichnet, dass wir von ihm auf die Stufe von Gottes Freunden erhoben werden. Und zum Schluss noch ein Gleichnis, das wir von Jesus hören im Lukas-Evangelium. Ihr werdet gleich merken, warum ich darauf Bezug nehme. In Lukas 14, das Lukas-Evangelium ist ja voll von Gleichnissen und mehr noch als die anderen Evangelien. Da gibt es von Vers 7 beginnend eine Hochzeit. Und da werden die Gäste dazu eingeladen. Und die kommen und suchen sich ihre Plätze aus. Und manche, die nehmen gleich die besten Plätze ein. Und Jesus sagt, sei vorsichtig. Wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein geehrterer als du von ihm eingeladen sei und der, welcher dich und ihn eingeladen hat, komme und zu dir spreche, mach diesen Platz. Dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Das ist sozusagen die Vorgeschichte oder der erste Teil dieses Gleichnisses. Aber das Entscheidende kommt jetzt ab Vers 10. Sondern wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der, welcher dich eingeladen hat, kommt, er zu dir sage, Freund, Freund, rücke höher hinauf, dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tische liegen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Vom Gastgeber, von Jesus, werden wir eingeladen. Und er nennt uns zuletzt auch Freund. Wir dürfen von ihm geehrt sein. Und das ist ein besonderes Vorrecht und etwas, worüber uns wir wirklich freuen dürfen, dass wir eine so hohe Stellung einnehmen. Es ist nicht nur unsere Stellung in Christus, sondern er zieht uns zu sich und wir dürfen auch von ihm Freund genannt werden. So viel also heute meine Gedanken und ich möchte ja auch zum Schluss noch einmal beten. Wir danken dir, Herr, dass wir zuallererst sehen dürfen, dass du uns nachgegangen bist, dass du uns wirklich deine Errettung und deine Hilfe angeboten hast. Du bist uns ganz nah gekommen. Dir war es nicht zu gering, in diese Welt, in diese Dunkelheit, in diese Bosheit der Menschen hineinzukommen und uns nachzugehen. Herr, wir haben unsere Situation erkannt und wir können durch dich immer nur wieder vom Neuen dir danken, dass du uns erlöst und errettet hast, dass du uns dieses neue Leben geschenkt hast, dass wir in die Familie Gottes aufgenommen wurden. Und wir danken dir, Herr, dass du uns wirklich dieses neue Leben gegeben hast, dass wir eine neue Kreatur geworden sind und wir können es gar nicht recht fassen. Du sagst auch zu uns, du möchtest uns als Freunde haben. Wir dürfen dir unser Herz ganz öffnen und du lässt dich erkennen von uns, wer du wirklich bist. Danke, Herr, dass von dir die Gewissheit kommt. Danke dir, Herr, dass du dafür eintrittst und dass es ganz bei dir liegt, dass wir deine Kinder sind. Ja, wir preisen dich dafür und möchten dich bitten, dass du uns mit diesem Gedanken und mit dieser Gewissheit auch in den kommenden Tagen, ja in dem kommenden Jahr hindurchträgst. Du bist unser Herr, du bist unser Erlöser, du bist unser großer Gott. Und wir dürfen ganz auf dich vertrauen mit unserem ganzen Leben. Amen.